Sprünge. Ganz Ohr für Forschung, Kultur und Gesellschaft.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Gedankensprünge, dem monatlichen Podcast von Lübeck hoch 3. Hinter Lübeck hoch 3 stehen die drei Lübecker Hochschulen, Musikhochschule Lübeck, Technische Hochschule Lübeck und Universität zu Lübeck. Und hier im Podcast sprechen wir in jeder Folge mit drei ExpertInnen dieser drei Hochschulen. Wir befinden uns mittendrin in unserer Reihe, in der wir mit unseren Gästen vergangene Jahrzehnte genauer in den Blick nehmen wollen. Und heute führt uns unsere Zeitreise in die 80er Jahre. Mein Name ist Nicole Werner, ich bin Jahrgang 1980 und meine ExpertInnen heute, das sind Dr. Friederike Waldeck, Oberärztin an der Klinik für Infektiologie des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein auf dem Campus Lübeck. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo.
Professor Dr. Stefan Bartels aus dem Fachbereich Elektrotechnik und Informatik der Technischen Hochschule Lübeck. Sein Fachgebiet ist die Hochfrequenz- und Mikrowellentechnik. Hallo,
hallo.
Herr Bartels.
Hallo.
Und Professor Nicola Leonard Hein, Professor für Sound Arts und Creative Music Technology an der Musikhochschule Lübeck.
Hallo.
Herzlich willkommen. Hallo.
Hallo.
Wenn ich an die 80er denke, dann fallen mir spontan so Dinge ein wie Schulterpolster, Neonfarben, Ballonseide, Atomkraft nein danke und gib ihr jetzt keine Chance, Glasnost und Perestroika, friedliche Revolution und Mauerfall, aber auch Katastrophen wie die Explosion der Raumfähre Challenger und natürlich das Reaktorunglück von Tschernobyl. Meine erste Frage an meine Gäste lautet deswegen, woran denken Sie eigentlich, wenn Sie an die 80er denken? Herr Bartels, wollen Sie starten?
Für mich persönlich ist das Ende des Studiums, Anfang des Berufslebens, Umzug nach Süddeutschland, also alles neu. Natürlich auch Tschernobyl und andere Katastrophen, wir werden darüber reden. Auf der anderen Seite auch neue Chancen in jeder Hinsicht. Ende des Kalten Krieges und der Frieden brach aus, großartig. Insofern ein Jahrzehnt des Umbruchs und vielleicht das letzte Jahrzehnt aus meiner Sicht, wo die Verfügbarkeit von Medien und Kommunikation noch der alten Zeit angehörte und an die wir heute gar nicht mehr so denken, die wir uns gar nicht mehr vorstellen können.
Ja, da hat sich wahnsinnig viel getan seit den 80ern. Ja. Auf jeden Fall. Frau Waldeck, wie ist es bei Ihnen?
Ja, ich habe verschiedene Assoziationen mit den 80ern. Das eine sind natürlich modische Irrungen und Wirrungen, die Sie schon bereits genannt haben. Interessante Musik, gute Musik. Und natürlich der Mauerfall, der, auch wenn ich damals noch sehr jung gewesen ist, eine große Bedeutung hatte, dadurch, dass mein Onkel in Berlin wohnt und es sehr viele Fotos gibt, wie man damals auf der geöffneten Mauer rumgekrabbelt ist. Aber natürlich auch aufgrund meines beruflichen Hintergrunds, die AIDS-Epidemie, über die wir ja noch sprechen werden.
Mhm. Ja, in Berlin war man natürlich auch sehr nah dran am Mauerfall. Wobei auch in Lübeck mit dem Grenzübergang hier in Herrenburg. Ich habe tatsächlich auch noch sehr lebhafte Erinnerungen daran, auch wenn ich da erst 9 war. Aber gute Musik, Herr Hein, das ist ja bisschen Ihr Stichwort vielleicht.
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke natürlich bei den 80er Jahren als Musiker besonders zum Beispiel an solche Sachen wie die Einführung des MIDI-Formates 1983, was bis heute oder ja noch nach wie vor genutzt wird und Bestand hat und sicherlich auch Musik geformt hat auf eine Art und Weise, die ja bis heute große Auswirkungen hat auf die Art und Weise, wie wir elektronische Musik hören und wie wir elektronische Musik produzieren. Aber daran hängt, könnte man vielleicht sagen, es ist auch die fortschreitende Digitalisierung der Entwicklung, die vorher angefangen hat, nämlich der Kybernetisierung der Gesellschaft. Und das ist sicherlich etwas, was sich in den 80er Jahren ganz besonders auch anfängt durchzusetzen und natürlich auch in meinem Bereich dann anfängt, besonders Fuß zu fassen. Da werden wir sicherlich noch weiter drüber sprechen.
Genau. Ja, tatsächlich finde ich, dass die Musik in den 80ern, Sie hatten schon das Stichwort elektronisch erwähnt, wird elektronischer und fängt auch an, so einen ganz eigenen Sound zu entwickeln durch den Einsatz von Synthesizern. Also ich denke an so Bands wie Depeche Mode oder New Order. Und irgendwie klingt das heute noch so ein bisschen futuristisch, finde ich. Was macht eigentlich den besonderen Sound der 80er aus? Was würden Sie sagen, Herr Ein?
Also sicherlich das Aufkommen von Sampling und auch auf der anderen Seite, vielleicht fundamentaler noch, die weite Verbreitung und Nutzung von digitaler Klangsynthese, wo ja zum Beispiel Synthesizer in den 70ern, sagen wir mal bis zu dem Ende der 70ern, vorwiegend analog auch genutzt wurden und natürlich viele Klänge, an die man heutzutage denken würde, sind ja vor allem durch analoge Klangerzeugung bestimmt. So wird dann doch auch mit solchen Dingen wie zum Beispiel dem Fairlight, dem ersten weit erhältlichen und dann sicherlich auch die Popmusik prägenden Sampler, bis hin zu solchen Dingen wie dem Yamaha DX7, der FM-Synthese natürlich anfängt, überall auf die Weltbühne zu bringen, doch auch dann sehr durch digitale Synthese bestimmt.
FM-Synthese, können Sie das nochmal erklären?
Also FM steht für Frequenzmodulation. Mhm. Also die Idee ist, die Frequenz zweier Wellen miteinander sich modulieren zu lassen und über die Steuerung der Hüllkurven ganz unterschiedliche Klangparadigmen erzeugen zu können. Und so kann man dann FM-Synthese nutzen, um eigentlich alles zu simulieren, von Trompetenklängen über Flöten, Bells bis hin zu irgendwie Umgebungsgeräuschen, das ist alles möglich. Und es ist sicherlich an dem Punkt dann auch wirklich, sagen wir mal, in der großen internationalen Musikszene außerhalb der Akademie dann angekommen und hat auch einfach die Klangwelt der 80er Jahre sehr stark geprägt.
Mhm. Und haben Sie da vielleicht mal ein paar Namen auch für uns? Also spielen deutsche MusikerInnen da eine Rolle bei dieser Entwicklung? Oder was? An wen können wir da denken?
Ich denke natürlich an solche amerikanischen MusikerInnen wie zum Beispiel Herbie Hancock, der das ja auch sehr, sehr früh in die Welt getragen hat, bis hin zu ProduzentInnen, wie ich erwähnte es in unserem Vorgespräch schon, Quincy Jones, der natürlich auch wirklich ein Paradigma geprägt hat in den 80er Jahren und sicherlich auch für viele Entwicklungen mitverantwortlich ist. Aber es ist natürlich ein interessantes Rekursionsspiel. Also ich habe mich jetzt im Vorfeld nochmal mit Detroit Techno beschäftigt und der Frage, wie verhält sich Detroit Techno eigentlich zur Band Kraftwerk, die ja für mich als Düsseldorfer natürlich etwas ist, das wird man nie so richtig los, also ist ja auch schön. Ganzen wegweisenden Alben der Band Kraftwerk sind ja aus den 70er Jahren. Und da ist natürlich sehr, sehr viel schon angelegt, was quasi nach 80er Jahre klingt, könnte man sagen. Mhm. Und ist aber alles noch auch analog erzeugt. Und in den 80er Jahren sehen wir dann, wie durch MIDI gesteuerte und digitale Drum Machines und Synthesizer auch eine ganz andere Aneignung dieser Klangsprache passiert. Und da ist sicherlich dann eben solche Dinge wie zum Beispiel Juan Atkins, dann Anfang der 80er Jahre, 1983, das erste Album mit Cybotron, wirklich auch solche Dinge wie Techno verankert werden, die natürlich aus dieser maschinellen Steuerung und der Synchronisation ganz unterschiedlicher Maschinenregister sehr, sehr viel Gewinn schlagen. Doch auch etwas, was paradigmatisch wird, aber was ja überall in der Popmusik auch dann grundlegend wird und gewissermaßen die Studioästhetik der 80er Jahre völlig bestimmt.
Mhm. Ja, Technik, da möchte ich jetzt mal so ein bisschen den Schwenk machen zu Ihnen, Herr Bartels. Sie sind ja unser Strahlungsexperte hier in der Runde, sage ich mal. Und ich würde mit Ihnen gerne mal drauf schauen, welchen Arten von Strahlung man eigentlich ausgesetzt war in den 80er Jahren. Und da müssen wir natürlich ganz klar anfangen mit dem Unglück in Tschernobyl. Am 26.04.1986 schmilzt dort im Kernkraftwerk ein Reaktorkern und verursacht die bislang größte Katastrophe in der Geschichte der friedlichen Nutzung der Kernenergie. Nach offiziellen Angaben wird insgesamt Strahlung in Höhe von 50 Millionen Curie freigesetzt. Das entspricht ca. 50 Mal so viel Radioaktivität wie bei der Atombombenexplosion über Hiroshima freigesetzt wurde. Herr Bartels, was ist da eigentlich genau passiert? Können Sie das für uns noch mal ein bisschen näher beleuchten?
Was da passiert ist, ist eine nukleare Katastrophe mit den von Ihnen beschriebenen Auswirkungen. Das heißt, man hat die Technik, der man sich bedient hat, an dieser Stelle, in diesem Land, zu dieser Zeit nicht so beherrscht, dass die Sicherheit gewährleistet war. Auf die technischen, physikalischen Eigenschaften möchte ich jetzt mal nicht drehen. Wir wissen alle, welche Gefahr davon ausgeht. Und ich würde mal sagen, in diesem Punkt glücklicherweise weiß jeder Mensch da, welche Gefahr von der Strahlung ausgeht. Und wir müssen davon lernen, wie wir welche Art von Technologie auch immer in Zukunft so nutzen, dass die Sicherheit möglichst gewährleistet ist. In dem Punkt, und das ist die Katastrophe, konnte sie nicht gewährleistet werden. Welche Ursachen dafür jetzt in diesem speziellen Fall eine Rolle spielt, das kann ich nicht sagen. Das müssen dann Experten auch für Kernenergie sagen. Mein Thema Strahlung und 80er Jahre ist eigentlich ein vielfältiges. Das ist für mich das Jahrzehnt, in dem das Thema Strahlung in übelster Form, wie Sie es gerade ansprachen, auch ebenfalls in sehr bedrohlicher Form mit dem Ozonloch 1985 entdeckt und damit auch in weiten Teilen der Bevölkerung als bedrohlich, weil UV-Strahlung durchlassend bekannt geworden ist. Also Strahlung bei sehr, sehr, sehr hohen Frequenzen, ionisierende Strahlung, die auch direkt, das wäre dann wieder Ihr Thema, auf das Gewebe einwirkt, mit Wirkungen, die Gott sei Dank die Menschheit verinnerlicht hat. Aber Strahlung bei sehr viel tieferen Frequenzen, ebenfalls in den 80er Jahren, in unser Bewusstsein kam. Also die Satellitenkommunikation beispielsweise, dann 10, 12 Gigahertz. Gut, das war damals auch noch in den Kinderschuhen, aber die ersten Satelliten haben Vielfalt von Programmen übertragen, die dann im Kabelnetz verteilt wurden. Die eigentliche Verbreitung der Satellitenantennen auf den Dächern kam dann erst in den 90ern. Aber wir hatten eine Vielfalt von Programmen, sagen wir es mal so, völlig wertfrei. Erst kam Sky Channel, dann kam Sat.1 und so weiter. Das kam alles in den 80er Jahren. Also durchaus eine positiv genutzte Form von Strahlung, die dann in den 90ern dafür führte, dass man ein sehr breites Spektrum von Programmen empfangen konnte, wirklich, und nicht mehr dieses begrenzte Warten nachmittags oder abends auf die Fernsehsendung. Entsprechend das. Aber auch bei tieferen Frequenzen jetzt der Mobilfunk, dann auch in den Kinderschuhen, damals nur das C-Netz analog für betuchte Autofahrer oder Autofahrerinnen. Auch das war aber der Grundstein dafür, dass wir heute mit zu sehr viel geringeren Kosten dann Handys benutzen können und die Kommunikation ganz anders darstellen können. Also Strahlung in seiner gefährlichsten, übelsten Form, aber auch Strahlung in seiner positiv von allen genutzten Form. Das ist für mich das Stichwort aus meinem Fachgebiet Strahlung, elektromagnetische Strahlung, die in den 80er Jahren für alle im Grunde prägend waren.
Da ist eine Menge passiert und auf manches gehen wir sicherlich noch ein bisschen näher auch ein. Wenn wir jetzt an Katastrophen der 80er Jahre denken, Tschernobyl haben wir genannt, dann müssen wir auf jeden Fall auch über die AIDS-Epidemie sprechen. 1981 tauchen die ersten Berichte von Ärzten auf in den USA, die über das Auftreten einer neuen Krankheit berichten, damals bei eigentlich gesunden homosexuellen Männern. Ein Jahr später gibt es die ersten Fälle in Deutschland und das Ganze wird bekannt unter dem Namen Acquired Immune Deficiency Syndrome, also AIDS. Und 83 wird dann das HI1-Virus als Auslöser identifiziert. Frau Waldeck, wenn Sie zurückblicken auf diese Entwicklung in den 80er Jahren, können Sie uns noch mal kurz eine Einführung geben, was ist da eigentlich passiert, in welcher Reihenfolge? Und wenn ich so zurückblicke, gibt es vielleicht auch irgendwelche Parallelen, die Sie sehen zu Corona, was uns allen noch in Erinnerung ist?
Ja, Sie haben es ja schon kurz gesagt, 81 wurde das erste Mal die ersten Fälle publiziert von 5 jungen Männern, die unerklärlicherweise an einer damals sehr, sehr seltenen Lungenentzündung erkrankt sind, einer Pilzlungenentzündung, die wir mittlerweile sehr, sehr gut kennen, die im Endstadium der HIV-Infektion auftritt. Und das wurde aus New York berichtet und es kam immer mehr Berichte dazu von einfach Infektionen, die man sonst normalerweise nicht sehen würde bei meistens jungen Männern mit einem homosexuellen Hintergrund. Und das hat dann natürlich weltweit Wellen geschlagen und es wurden auch weltweit Fälle berichtet. Und die Identifikation des HIV-Virus 1983 hat dann dazu geführt, dass man natürlich intensiv zum einen nach Testmöglichkeiten gesucht hat und intensiv auch nach Therapiemöglichkeiten. Und ich glaube, das ist so der Schwung, der uns auch auf die Corona-Pandemie ab 2020 letztendlich zurückblicken lässt, wo es ja auch sehr intensiv nach beiden Möglichkeiten gesucht wurde. Die Testmöglichkeiten sind damals, also hat deutlich länger gedauert als heutzutage. Man hat einen ELISA verwendet, der natürlich auch eine Weile gebraucht hat, bis man den entwickelt hat. Also ein Testsystem, welches dann erst nach ein paar Jahren auch kommerziell erhältlich war. Und das ging natürlich deutlich schneller heutzutage im Rahmen der Corona-Pandemie. Das Gleiche gilt eigentlich auch für Therapien und Impfstoffe, die man auch für HIV natürlich von Anfang an versucht hat zu entwickeln. Hier auch wieder die Analogie zur Covid-Pandemie. Natürlich ist so eine Erkrankung, wenn sie am Anfang aufkommt und dann auch noch in einer Gruppe von Menschen am Anfang auftritt, wo einfach sehr viel Diskriminierung, Vorurteile mit verbunden sind, sehr angsteinflößend auch für die Bevölkerung gewesen. Und ich finde, das Gleiche ist jetzt ja auch, wenn man die ersten Bilder aus China gesehen hat, vielleicht noch Ende 2019 mit einfach massiv vermummten Menschen, die versucht haben, diesen Virus zu bekämpfen, dann hat das natürlich weltweit Wellen geschlagen und einfach primär erst einmal Angst ausgelöst und Unsicherheit ausgelöst. Und viel mehr war das ja noch im Rahmen der HIV-Epidemie gewesen, weil wir einfach diese Therapie und die Schwere dieser Erkrankung hat einfach viel mehr Angst verbreitet, als das jetzt bei Corona der Fall war. Also es hat auch viel länger gedauert natürlich, bis man überhaupt erste Medikamente entwickelt hat. Also das AZT als erstes zu nennen, was so ungefähr 87 überhaupt erhältlich war. Vorher gab es sicherlich kleinere Studien, die das untersucht haben, aber das hat ja nur vorübergehend und bei wenigen Patienten überhaupt eine Wirkung gezeigt. Es war nicht breit verfügbar. Und bis man darauf gekommen ist, dass man mehrere Wirkstoffe gegen HIV kombinieren muss, weil einfach dieser Virus so schnell sich weiterentwickelt und Mutationen in seinen Genen verursacht und dadurch halt nicht gut therapiert werden kann. Das hat einige Jahre gedauert und hat bis Mitte der 90er Jahre gedauert, bis man da gute Möglichkeiten hatte, Patienten auch zu behandeln.
Ja, Sie hatten das schon angesprochen, dass das ein Krankheitsbild gewesen ist, was zu Anfang so als homosexuellen Seuche bezeichnet wurde. Und es gab ja sogar, das war mir gar nicht klar, in Bayern tatsächlich Diskussionen darum, Erkrankte in Heimen zu internieren, Risikogruppen zwangsweise zu testen. Also ganz klar hat das auch eine soziale Dimension. Und die Stigmatisierung der Erkrankten ist ein großes Thema gewesen. Wenn wir auf die jetzige Zeit schauen, würden Sie sagen, da hat sich vieles verbessert? Oder wo stehen wir jetzt? Es gibt ja mittlerweile Stimmen, die sagen, mit einer HIV-Infektion kann man, wenn es medikamentös behandelt wird, ganz gut leben.
Ja, ich glaube, dass das heutzutage immer noch zu großen Diskriminierungen führt. Es gibt auch Untersuchungen bei HIV-positiven Personen, die berichten, dass fast jeder dieser Menschen in seinem Alltag Diskriminierung erlebt. Und das hat sicherlich ja mit Unwissenheit und auch Unsicherheit zu tun. Das geht von einfach Tratschen hinter dem Rücken zu wirklich auch tätlichen Angriffen über schlechte medizinische Versorgung, was ich besonders dramatisch finde, weil ich finde, dass Ärzte ja auch den Übertragungsweg von HIV wissen müssten, aber meine Patienten berichten mir immer wieder von Diskriminierung im Medizinbereich. Einfache Beispiele wie, sie werden am Ende des Tages behandelt, wenn man das Gefühl hat, man müsste besonders stark desinfizieren, bis zu einer Behandlung wird auch verweigert, was natürlich wirklich dramatisch ist. Und wir wissen ja sehr gut mittlerweile, dass die Übertragung über Blut oder Geschlechtsverkehr funktioniert und dass wir im normalen Umgang überhaupt kein Risiko haben, HIV zu bekommen. Der zweite Punkt ist sicherlich aber auch diese Unsicherheit oder Terminologie HIV und AIDS, wie Sie schon genannt haben. AIDS ist ja letztendlich das Endstadium der HIV-Infektion, das Stadium, wo wir eine schwere Immunschwäche haben, dass der HIV-Virus, der vervielfältigt sich letztendlich in Zellen unseres Immunsystems, den sogenannten CD4-positiven T-Lymphozyten, die für die Immunabwehr wichtig ist. Und wenn die zunehmend zerstört wird über einige Jahre, kann es dann dazu kommen, dass bei Menschen plötzlich Infektionen auftreten, die wir bei einem gesunden Immunsystem nicht sehen würden. Und wenn diese Infektionen schwer sind, dann spricht man von AIDS-definierenden Infektionen und letztendlich auch dem Stadium AIDS. Also wir haben hier das Endstadium der Erkrankung. Und HIV an sich ist letztendlich der Virus. Aber hier ist sehr viel Unsicherheit auch von vielen Menschen. Und ich denke, auch 2025 braucht es weiterhin Aufklärungskampagnen dahingehend.
Mm, unbedingt, denn das war mir auch gar nicht klar. Ich habe jetzt in der Vorbereitung gesehen, dass es tatsächlich Menschen gibt, auch Wissenschaftler, die den Zusammenhang von HIV und AIDS leugnen. Und einer von ihnen, und gerade kein Wissenschaftler, aber doch bedrohlich, denke ich, ist Robert F. Kennedy Jr., der designierte Gesundheitsminister unter Trump. Was meinen Sie, was für Auswirkungen hat das, wenn politisch es vielleicht auch gar nicht mehr gewollt ist, in Forschung, Aufklärung, Prävention zu investieren? Also wie sehen Sie die Zukunft der AIDS-Forschung in den USA und der Prävention und Aufklärung dort unter solchen Umständen?
Ja, das Beispiel, das Sie nennen, ist natürlich dramatisch. Der designierte Gesundheitsminister der USA glaubt nicht, dass HIV AIDS auslöst. Dies ist bereits 2008 mit einem Nobelpreis von zwei Franzosen vergeben worden. Das wurde nachgewiesen. Und das hat natürlich massive Konsequenzen, weil Forschungsgelder werden letztendlich über Forschungsfonds vergeben. Das können zum Teil über Stiftungen finanzierte Gelder sein, aber viel ist natürlich auch staatlich. Und wenn man nicht in die Weiterentwicklung von, im Fall von HIV, könnte man sich halt überlegen, ob es die Möglichkeit gibt, noch eine Impfung zu entwickeln. Ich bin nicht ganz sicher, dass wir dorthin kommen werden. Aber letztendlich haben wir ja in den letzten Jahren auch gute Vorbeugemaßnahmen entwickelt, die Präexpositionsprophylaxe von HIV, wo man täglich eine Tablette einnehmen muss oder auch bedarfsgerecht eine Tablette einnehmen muss, hat dazu geführt, dass in bestimmten Risikogruppen letztendlich HIV-Infektionen sinken. Und dort gibt es auch neue Entwicklungen hinsichtlich injizierbaren Medikamenten und so weiter und so fort, wo man dann vielleicht auch sehr breitenwirksam diese Medikamente einsetzen kann und auch im heterosexuellen Kontext letztendlich Infektionen verhindern kann. Und da braucht es dringend Weiterentwicklungen. Es gibt wenige Patienten, die auch heutzutage noch nicht therapiert werden können, weil sie viele Resistenzen haben gegen die Medikamente, die wir haben. Das sind Einzelfälle, aber ich denke, vor allem in diesem Präventionsansatz braucht es weiterhin Forschung. Und wenn wir keine Akzeptanz dieser Erkrankung haben, ist das natürlich dramatisch. Gar nicht davon zu reden, was das bedeutet für die weitere Stigmatisierung von HIV-positiven Menschen.
Nichts Gutes auf jeden Fall.
Definitiv, ja.
Wenn ich an AIDS in den 80er Jahren denke, dann muss ich einfach auch immer an einen Film denken, der Ihnen allen vielleicht auch bekannt ist, Philadelphia mit Tom Hanks, der das ja auch sehr erschütternd einfach thematisiert, was da mit jemandem passiert, der infiziert ist. Film, das ist wieder ein Stichwort für uns, Herr Hein. Filmmusik, auch wichtig, Film- und Serienmusik in den 80er Jahren. Also ich habe jetzt in der Vorbereitung nochmal in verschiedene Sachen reingehört und gedacht, mein Gott, wie präsent manches noch ist. Ich habe die ganze Zeit als Ohrwurm die Titelmelodie von Beverly Hills Cop, tatsächlich auch sehr prägnantes Synthesizer, oder Miami Vice auch, die Serie damals in den 80ern. Aber natürlich auch Blade Runner, ein ganz wichtiger Film, Kultfilm ja eigentlich geworden dann auch. Ist 1982, glaube ich, in die Kinos gekommen. Können Sie da noch mal zum Soundtrack und so ein bisschen was erzählen?
Ja, also der Soundtrack von Blade Runner, der ist ja bekannt besonders für den CS80. Der stammt tatsächlich aus dem Jahre 1978 und ist ein analoger Synthesizer und kein digitaler Synthesizer. Aber er fällt natürlich mit dem, was da ästhetisch passiert und mit der Frage von Klangsteuerung von Synthesizern völlig in die Zeit rein. Also das Besondere am CS80, der sich gewissermaßen an einem, wie soll man sagen, an einem Problem von Tasteninstrumenten abarbeitet, dessen davorgehende Beantwortung vielleicht auch durch so etwas wie das Ornette-Martineau, ein elektronisches Instrument der 1930er Jahre, beantwortet oder versucht wurde zu beantworten, ist: Wie gehen wir eigentlich mit der Tonhöhengestaltung von Klängen auf einem Keyboard-Interface um, sobald diese Klänge angesteuert wurden? Also, wenn ich eine Violine habe zum Beispiel und ich spiele einen Ton, dann habe ich natürlich immer die Möglichkeit, durch Vibrato oder sonst Ähnliches den Ton weiter zu gestalten, weil ich eben keine Bünde vorgegeben habe. Vor einem Tasteninstrument haben wir natürlich das Problem, dass wir, naja, die Taste ist da, wo sie ist. Und man kann das Ganze vorher durch Stimmungssysteme dann natürlich verändern, programmieren und Ähnliches. Aber wenn der Klang erst einmal da ist, dann je nach Instrument, aber ist er erstmal da. Der CS80 hat die Idee implementiert, Tasten horizontal bewegen zu können, so dass eben eine Klanggestaltung nach wie vor noch möglich ist. Es gibt jetzt einige moderne Varianten von dieser Idee, aber sicherlich ist der CS80 besonders dafür auch bekannt, dass dies möglich ist. Ich glaube, was sehr interessant zu sehen ist an der ganzen Ästhetik dieser Filmmusik, ist natürlich auch die Frage, wie gehe ich zum Beispiel mit Reverb um? Also digitaler Reverb, natürlich ein Riesenthema in den 80er Jahren, wo
Ich glaube,
man,
das müssen Sie erklären, ja.
also das heißt, was ist die Möglichkeit, die ich in der Gestaltung von Hall habe im Klang? Also wo man ja zum Beispiel aus den 50er, 60er, 70er Jahren noch solche Dinge kennt, wie zum Beispiel ein Plattenreverb. Also das heißt, eine Platte, eine tatsächliche Stahlplatte wird genutzt. Auf der einen Seite sitzt ein Klangverstärker. Die Platte wird in Schwingung versetzt über einen elektromagnetischen Klangverstärker. Und auf der anderen Seite der Platte wird der Klang wieder abgenommen. Und was man bekommt, ist gewissermaßen die Reverberation eines Klangs in dieser Stahlplatte oder in dieser golddunsteten Platte und so weiter und so weiter. Da gibt es alle möglichen Variationen von. Die werden mitunter ziemlich groß. Das heißt, man hat dann echt wie so einen Schrank oder so einen ganzen Raum da stehen, je nach Ausführung. Und das ist natürlich eine sehr kostspielige und ja, raumintensive Sache. Und naja, die kleinere Varianten, das kennt man vielleicht als wenn man Gitarre spielt, sind so etwas wie ein Federhall, Spring Reverb im Englischen. Also die gleiche Idee. Ich versetze in dem Fall eine Stahlfeder in Bewegung über Elektromagnetismus und nehme die Bewegung wieder ab und habe darüber dann einen künstlichen Hall, der über diese Feder erzeugt wird. Und in den 80er Jahren werden dann natürlich solche Dinge wie digitaler Hall und digitale Delays einfach eines der wichtigen Themen in der Möglichkeit der Klanggestaltung, weil das natürlich neue Dinge waren, die man auf einmal tun konnte und die mit einem völlig anderen Formfaktor daherkommen, weil auf einmal aus etwas, das einen ganzen Raum füllt, etwas wird, das irgendwie in so eine 19-Zoll-Einheit passt. Und das verändert natürlich die Arbeitsmöglichkeiten völlig. Was ich noch sagen wollte, das hat mit Filmmusik nicht so viel zu tun, aber ist definitiv auch, das dockt so ein bisschen an das, was ich vorher sagte, die Digitalisierung, nee, die Doch die Digitalisierung der Kybernetik ist die Frage von, was mich ja selber auch sehr beschäftigt, ist die Frage von Echtzeitinteraktion zwischen Computern oder computergesteuerten Klangsystemen und menschlichen MusikerInnen, was natürlich durch die analogen Spielformen der 60er, 70er Jahre präfiguriert wurde. Also man denke zum Beispiel, da sind wir dann wieder bei der Filmmusik an Forbidden Planets, eine der vielleicht ersten kybernetischen Filmmusiken, die Lewis and Bebe Baron erzeugt haben mit einem, ja, man könnte sagen, kybernetischem Feld von Klangerzeugern, mit denen sie arbeiten. Also sie sprechen auch immer von der gewissermaßen diesen kybernetischen Einheiten als so etwas wie kleine Wesen, mit denen sie interagieren, die zum Teil in dem Prozess auch, vielleicht dann ihr Dasein lassen, je nachdem, wie sie behandelt werden, und wo aber schon die Idee von Echtzeitmanipulation von analogen Schaltkreisen als Klangerzeugungsparadigma total verankert ist. Und eigentlich werden aus dieser Frage, wie kann ich eigentlich eine Echtzeitinteraktion haben als Mensch mit einem analogen Klangsynthesesystem und gewissermaßen zu so einer Art kybernetischen Einheit werden, wird dann in den späten 70ern, frühen 80er Jahren werden dann solche Sachen wie zum Beispiel The Hub, eine ganz bekannte kalifornische, sehr, sehr frühe Computermusikgruppe, die eben angefangen hat, mit Computern in Netzwerken zu spielen, in der Frühphase wirklich über Analog-Connections und dann zunehmend digital auch Nachrichten zu senden zwischen unterschiedlichen Prozessoreneinheiten und gewissermaßen menschliche Musizierpraxis in einen kybernetischen Organismus zu überführen. Und das ist etwas, was dann in den 80er Jahren auch digital eben möglich wird und sicherlich auch die Grundlage bietet von dem, worüber man nachdenken würde, wenn man jetzt heutzutage davon spricht, irgendwie KI zu nutzen, um musikalische Interaktionen zu erzeugen zwischen Menschen und dann, wie man im Fachsprech sagen würde, Musical Agent Systemen oder Interactive Music Systems. Und das ist sicherlich auch etwas, was dann in den 80ern total aufkommt. Aber eben auch jetzt am Beispiel Forbidden Planets auch eine ganz interessante Beziehung zur Filmmusik hat, aber dann doch auch in ganz andere Richtungen geht.
Ich habe mir in der Vorbereitung Blade Runner nochmal angeschaut, nicht nur in Bezug auf die Filmmusik, sondern ich war auch ganz fasziniert, das war mir gar nicht so im Gedächtnis. 82 ist der Film in die Kinos gekommen und wenn man sich an das Szenenbild erinnert, das ist ja wahnsinnig futuristisch, spielt aber 2019. Da sind wir jetzt schon wieder drüber weg. Unsere Realität ist nicht so geworden, wie in Blade Runner geschildert. Aber dennoch zeigt das ja, was für ein Technik- und Fortschrittsoptimismus es eigentlich gab in den 80er Jahren. Herr Bartels, wir haben jetzt schon darüber gesprochen, wie sowas auch schiefgehen kann mit der Kernkraft. Aber wenn wir vielleicht nochmal auf das Handy zurückkommen. Das haben Sie ja auch erwähnt. Das erste Handy kommt auf den Markt. Damals noch, das habe ich recherchiert, unglaublich 33 Zentimeter lang.
Handy ist vielleicht nicht der richtige Begriff.
Ja, so Handy war das gar nicht. Genau, das Mobiltelefon. Motorola war das. Das Dynatec 8000X. 800 Gramm schwer und 4000 US-Dollar teuer. Und man konnte eine ganze Stunde damit telefonieren. Aber es wurde dennoch rund 300.000 Mal verkauft. 1983, als es auf den Markt kam. Mit welcher Art von Strahlung haben wir es bei der Telekommunikation in den 80er Jahren zu tun? Und wie hat sich das entwickelt?
Das ist ein wunderbarer Schluss des Kreises auf das Argument oder das Thema von Frau Waldeck. Nämlich, wir hatten es hier beim am zukünftigen amerikanischen Gesundheitsminister mit, ich möchte es mal nennen, mit wissensfernem Unsinn zu tun. Und im Bereich Strahlung finden wir das ebenfalls wieder, auch nicht nur bei Handy, sondern auch bei anderen, anderen Strahlungsformen, Radar und so weiter. Und deswegen möchte ich kurz sagen, was ist das überhaupt? Was ist Strahlung? Strahlung ist eine elektromagnetische Welle. Also elektrisches Feld und magnetisches Feld treten bei hohen Frequenzen gemeinsam auf. Elektrisches Feld ist die Eigenschaft eines Raumes, und zwar die Eigenschaft, wenn das elektrische Feld in Form von Strahlung uns durchdringt, und das tut es tausendfach, elektrisches Feld ist Kraft auf Ladungsträger. Ganz einfach. Und der Körper ist voll von Ladungsträgern. Wasser, die ganze Nervenreizleitung funktioniert mit Ladungsträgern. Und das heißt, wir werden seit Jahrzehnten mit Rundfunkfernsehen und jetzt auch mit Handy, Radar und allem, was dazu ist, von verschiedensten Strahlungen, verschiedenster Frequenzen durchstrahlt. Das ist in vielen Fällen auch seit Jahrzehnten völlig harmlos. Aber die meisten dieser Strahlungen haben wir im Hinsicht auf ihre langfristige Wirksamkeit auf den Menschen auch überhaupt nicht untersuchen können. Wir haben unendlich viele Frequenzen, das alte AM-Radio, Opas-Radio bei 1 Megahertz, UKW 100 Megahertz, jetzt kommen die bei 1 Gigahertz, ungefähr 1, 2, 3 Gigahertz, Mobilfunk, dann kommt Radar und so weiter. Wir haben, und alle Frequenzen sind genutzt. Und wir haben bei allen möglichen Frequenzen alle möglichen Intensitäten, der wir ausgesetzt sind. Müsste ja bei allen Intensitäten, bei allen Frequenzen, man darf es gar nicht laut sagen, langfristige Menschenversuche machen, das ist völlig undenkbar. Und in der Tat ist ja die Frage, wenn ein elektrisches Feld im Körper wirkt, auf Nerven, auf Wasser, dann gibt es nicht thermische Effekte, die gibt es immer. Ob die schlimm sind, ist eine ganz andere Frage. Aber im Extremfall gibt es auch thermische Effekte, also Erwärmung. Der Extremfall ist der Mikrowellenofen. Da wird also nur eine Strahlung bei 2,4 Gigahertz immer hin und her geschickt. Und wir wissen, was passiert. Das elektrische Feld durchdringt den Blumenkohl und bringt im Blumenkohl das Wasser in Bewegung. Und das ist Wärme. Und der Blumenkohl merkt es nicht, weil er erstens keine Wärmesensoren auf der Oberfläche hat. Und zweitens würden die ihm auch gar nichts nützen, weil er von innen erwärmt wird. Das Gleiche würde uns bei starker Strahlung auch passieren. Und jetzt ist die Frage, die gleichen Frequenzen, ungefähr die gleichen Frequenzen gibt es im Bereich Mobilfunk, auch im Bereich Radar und teilweise mit recht hohen Intensitäten. Viele Menschen haben, also die Frage ist, schadet es oder schadet es nichts? Alles erforschen kann man nicht, das ist ein unendlich weites Feld, aber die Menschen erforschen es jetzt gerade freiwillig. Viele haben Angst vor den Funkmasten. Die Strahlung, die ich selber erzeuge, ist die große, nicht die vom Funkmast. Und zwar nicht so sehr beim Telefonieren, sondern wenn das Handy nach dem WLAN sucht, dann steigt der Pegel so um das 400.000-fache kurzfristig, gepulst auch. Vielleicht sind wir in 20 Jahren alle 10 Jahre nur gealtert, wer weiß, was passiert, aber vielleicht ist in 20 Jahren ein Langfristeffekt festzustellen, den wir heute noch gar nicht auf dem Schirm haben. Das Blöde ist, wir werden ihn medizinisch gar nicht feststellen können, weil die Vergleichsgruppe fehlt. Wir haben ja keine Gruppe von 100 Millionen Menschen, die kein Handy nutzt. Wir haben uns also freiwillig einem riesengroßen weltweiten Experiment ausgesetzt, wie diese elektromagnetische Strahlung bei den Frequenzen, die teilweise gar nicht so ohne ist, auf uns wirkt. Ob vielleicht nicht unbedingt thermisch, also nicht extrem hoch, aber auch nicht thermisch, die Wechselwirkung zwischen Nervenreizleitung ist da. Oder ein anderes Beispiel, Radar. Also Radarstrahlen, das sind 25 Kilowatt, die da gestrahlt werden, Schiffsradar. Mhm. Und darunter, 10 Meter weiter, liegen die Leute auf dem Sonnendeck. Das würde ich nicht tun. Das finde ich extrem gefährlich. Und das sind ganz, ganz andere Intensitäten. Also mit 25 Kilowatt können Sie ein Haus heizen. Also das, aber hier gibt es noch viele unerforschte Dinge. Und große Teile der Menschheit sind ganz engagiert dabei, das gerade selber zu erforschen. Das finde ich das Kuriose. Bei vielen Dingen wissen wir, dass es Unfug ist, so etwas zu glauben. Wir waren beim Beispiel von Frau Waldeck. Aber auch im Bereich Strahlung gibt es einerseits eine gewisse Naivität oder ein Leugnen des Risikos. Vieles Risiko kennen wir nicht. Aber in vielfach auch das Gegenteil. Nämlich die Beschreibung und die Behauptung eines Risikos, das es gar nicht gibt. Meine Tochter macht Trassenplanung, Hochspannungsleitung durch Sachsen-Anhalt und jeder Dorfbürgermeister kommt und sagt, mit der Hochspannungsleitung kriegen meine Kinder Krebs. Die Hochspannungsleitung soll durchs andere Dorf gehen. Das ist eines der wenigen Dinge, die wir wissen. Nein, sie versuchen Sachen, kein Krebs. Es gibt viele unerforschte Dinge, diese vielen Dinge zwischen Himmel und Erde, von denen wir noch nichts wissen. Die gibt es und das zu leugnen ist in der Tat dumm. Aber es gibt auch viele Dinge, die wir erforscht haben und das zu leugnen ist saudumm. Und das ist genauso weit verbreitet. Also die Wissensferne, der Wissensferne Leichtsinn, wir hatten das hier bei unserem leider designierten und so weiter, aber die Wissensferne Behauptung eines Risikos haben wir ebenfalls. Und deswegen wäre meine Petition auch mein dringender Wunsch, dass wir in medizinischen Bereichen wie auch in den physikalischen Bereichen das Thema Aufklärung als in den wesentlichen Fakten als Pflichtfach in der Grundschule haben. In den 80er Jahren hatten wir die Warnung vor HIV an jeder Plakatwand und das war super wichtig. Aber bestimmte Fakten in Sachen auch Strahlungsrisiko einfach mal zu verbreiten oder auch Strahlungsnichtrisiko zu verbreiten, damit nicht wieder so viel dummes Zeug in dem Bereich geredet wird und dem keiner widerspricht öffentlich. Das ist also nicht nur bei Gesundheit und bei Strahlungssachen, sondern auch in vielen anderen Sachen der Fall, aber auf die wir heute nicht eingehen. Aufklärung, also Faktenwissen ist bei allem, das wir nicht wissen, etwas, was immer hilfreich ist.
Ja, naja, beim Mobilfunk, da stehen natürlich auch mächtige kommerzielle Interessen dahinter.
Auch mächtige persönliche Interessen. Ja. Also selbst wenn die kommerziellen nicht dahinter stünden, verbieten sie doch mal der Menschheit Mobilfunk.
Ja, Frau Waldeck. Sie.
Super spannendes Thema, finde ich. Gibt es erste Studien zu Handys? Haben Sie da irgendwelche Daten? Sie sagen, es gibt keine Vergleichsgruppe, das verstehe ich natürlich, aber gibt es irgendwelche Effekte, die Sie schon messen konnten?
Es gibt Effekte, die gemessen werden, aber das sind noch Studien im Frühstadium. Und da kann man natürlich, weil intensive Handynutzung natürlich auch nicht durch alte Leute wie mich, sondern eben insbesondere junge Leute passiert, da spielen natürlich tausend andere Effekte noch eine Rolle, sodass man, also heute, ich kenne keine Studien, die sagen, das Telefonieren mit Handy ist in irgendeiner Weise sicher schädlich, habe ich nicht. Das ist alles noch im Frühstadium. Auch, wie gesagt, das sind, wie will man das genau feststellen? Auch die Vergleichsgruppe fehlt. Was ich sagen kann, es gibt also Messungen, die ich selber gemacht habe, dass wenn das Telefonieren verursacht relativ kleine Feldstärken, die sind ungefähr vergleichbar mit dem, was ich seit vielen Jahrzehnten, Sie erst seit vielen Jahren, über UKW und so weiter bestrahlt kriege. Da habe ich keine Angst vor. Aber wenn das Handy nach dem WLAN sucht, dann habe ich 400.000 Mal höhere Feldstärken am Ohr. Und das ist einfach noch nicht untersucht. Da habe ich auch noch keine Studien zugefunden. Da ist vieles noch offen. Und was der Radarsender des Schiffs auf dem Sonnendeck macht, da habe ich noch nichts zu gesehen. Es gibt zwar für alles Grenzwerte, für alle Frequenzbereiche, Mobilfunk, Radar und so weiter. Aber diese Grenzwerte, international festgelegte Grenzwerte, da steht immer dahinter, bei Unterschreiten der Grenzwerte gibt es keinen wissenschaftlichen Nachweis, dass irgendwelche Schädigungen eintreten. Das kann ja auch gar nicht anders sein. Wer sollte das alles erforschen? Also es ist ein riesengroßes Gebiet, an dem alle Menschen kräftig mitforschen. Und das wird man auch nie unterbinden können. Verbieten Sie mal den Leuten, das Handy zu nutzen. Das geht nicht mehr.
Ich denke, hier am Tisch möchte keiner von uns auf sein Handy verzichten. Aber haben Sie einen Tipp für uns und unsere HörerInnen, Herr Bartels? Wie ist Ihre private Handynutzung eigentlich? Häufiger mal das WLAN ausschalten? Oder?
Ja, das WLAN ausschalten, wenn ich unterwegs bin. Sowieso zu Hause ist nicht so schlimm, da hat es ja das WLAN gefunden. Aber unterwegs sucht er ja ständig das WLAN. Und ich normalerweise lege ich das Handy irgendwo in die Ecke und ich trage es nicht am Körper. Vielleicht ist es überflüssig, aber ich weiß es ja nicht. Und ich mache keine Schiffsreisen. Und wenn, dann liege ich nicht auf dem Sonnendeck. Also wenn ich das Handy weglege, komme ich damit. Die Feldstärke, die mich erreicht in 2 Metern Entfernung, ist vernachlässigbar. Direkt am Ohr, da hat man immer das Gefühl, das Handy strahlt, wenn das selber sendet, die Antenne im Handy strahlt auch in meinen Kopf rein. Das ist ja noch ganz anders, denn der Kopf ist Teil der Antenne. Das ist ja alles noch im Nahfeld, was das technisch, sodass der Kopf Teil der Antenne wird. Also ich habe elektrische und magnetische Feldstärke im Kopf, wie Kraft auf Ladungsträger. Und da ist jetzt Frau Waldeck und ihre Kolleginnen dran, dieses unendlich große Gebiet noch zu erforschen. Aber die freiwilligen Versuchskaninchen sind wir alle milliardenfach. Auch das ist noch eine spannende Sache.
Also eine Sache, die ich nochmal anmerken möchte aus musikalischer Sicht, die da sicherlich eine schöne Verbindung aufmacht, ist natürlich auch in den 80er Jahren die zunehmende Ausweitung dessen, was man dann heutzutage telematische Musik nennen würde. Mhm. Also das heißt musikalische Praxis und auch überhaupt künstlerische Praxis, eben genau mit all diesen Radiotechnologien, bis dann zur Entwicklung natürlich des Internets und dann der Nutzung über das Internet. Aber viele Ursprünge dessen nutzen Radiotechnologie. Also ein Beispiel wäre Nam June Paik, Good Morning Mr. Orwell. Natürlich eine globale Performance, die aber eben auch über Satelliten funktionierte. Oder man denke an Pauline Oliveros' Moon Echoes. Also die Idee, wir schicken Klänge zum Mond und bekommen das Echo und machen daraus eine Performance und haben dann eben einen Delay, ja, der genau der Zeit entspricht, die es braucht, das Signal bis zum Mond zu schicken und wieder bis die Reflexion beim wieder zurück auf der Erde ankommt. Und das wird natürlich auch ein Feld, welches dann künstlerisch total genutzt wird, also wo das Aufkommen der Technologie auch oder die Verbreitung der Technologie und die Kommerzialisierung der Technologie dann zunehmend auch künstlerisch reflektiert wird und man eben sieht, okay, was können wir gewissermaßen mit den Artefakten der Technologie machen und wie entstehen aus der Reflexion dieser Artefakte wieder eigene Ästhetiken.
Sie haben jetzt eben gerade noch mal das Stichwort Kommerzialisierung gebracht. Das ist ja auch so ein Thema der 80er Jahre, das aus meiner Sicht plötzlich die Figur des Produzenten, des Musikproduzenten so in den Vordergrund rückt. Sie hatten Quincy Jones erwähnt, der viel für Michael Jackson gearbeitet hat. Würden Sie meine Einschätzung bestätigen? Oder wie kommt es, dass wir plötzlich nicht mehr nur die Musiker, sondern auch die Produzenten namentlich kennen?
Ach, ich glaube, das war vorher auch. Also das ist vielleicht kein spezielles Phänomen der 80er Jahre. Und das ist auch von der Musikszene abhängig. Also ich sag mal, vielleicht anders gesagt, die Figur der Musikproduzentin ist ein Phänomen der populären Musik, was es ja vielleicht auch in anderen Musikrichtungen, also jetzt zum Beispiel in irgendwie akademischer Musik, gibt es das eigentlich nicht. Und das ist, glaube ich, eher was mit der, ja, mit den Strukturen, die sich im Popbereich etablieren, zu tun hat, als mit dem Jahrzehnt, was aber vorher genauso auch schon gab. Also es gibt ja die Verschwörungstheorie, der Produzent von Jimi Hendrix habe ihn erschossen.
Oh, das kannte ich noch gar nicht.
Mal als ein Beispiel aus den 70ern.
Aha. Okay, ja. Gut, Neid und Missgunst kann ja auch eine Rolle spielen. Es ist ja so, dass wir auch Massenereignisse, musikalische Massenereignisse in den 80ern haben. Also es gibt Weltstars wie Pink Floyd, die, ich glaube, war das auch... Nee, in Dortmund, in der Westfalenhalle. Ich glaube, die haben an 8 Abenden hintereinander in der ausverkauften Westfalenhalle gespielt. Oder auch sowas wie Live Aid. Würden Sie sagen, dass so diese ganze Konzertbewegung einfach nochmal einen Schub in den 80ern bekommen hat, dass plötzlich alles größer wird, Hallen, Arenen gefüllt werden?
Ja, das ist so eine Frage, weil es gibt natürlich dann Events, die größer werden und auch zum Beispiel Musikrichtungen, die größer werden. Also mal als ein Beispiel, ich bin ja ursprünglich E-Gitarrist. Die 80er Jahre sind natürlich auch das Jahrzehnt des Heavy Metal, wo gewissermaßen aus solchen Dingen wie Led Zeppelin dann Dinge wie Slayer, Metallica und so weiter werden und wirklich so das, was man jetzt als Sound des Heavy Metal kennt, sich so richtig etabliert. Und diese Musiken finden dann natürlich größere Publika. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch in den 70er Jahren bereits genügend Massenveranstaltungen. Man denke an Woodstock.
Ja, muss ich auch gerade dran denken. Das ist
ein sehr prominentes Beispiel. Das wäre interessant zu sehen, ob gewissermaßen so diese Stadionorientierung von Musik, ob das statistisch so sehr wirklich zugenommen hat, aber sicherlich ist so diese Idee, wir machen quasi große Stadion-Tourneen, vielleicht dann auch etwas, was sich in den 80ern dann ja zunehmend auch etabliert, aber auf der anderen Seite, ich meine, die Beatles haben ja auch große Konzerttourneen gespielt, davor.
Das stimmt, darüber haben wir in unserer 60er-Folge gesprochen, die Beatles einen Fernsehauftritt hatten und dann weltweit die Kriminalitätsrate gegen Null ging für die Minuten dieses Auftritts, weil so viele das gesehen haben. Das lässt sich anscheinend tatsächlich statistisch nachweisen. Fernsehen, die 80er sind ja auch das Jahrzehnt, in der es auf einmal Musikfernsehen gibt. Der Sender MTV geht am 1.8.1981 an den Start. Und das habe ich jetzt nochmal nachgeschaut. Der erste Clip, der dort gespielt wurde, war Video Killed the Radio Star von den Buggles. Ich glaube, ein One-Hit-Wunder. Buggles, naja, sagte mir jetzt nichts mehr. Hat das Musikfernsehen aus Ihrer Sicht tatsächlich das Radio abgelöst in den 80ern? Und wie wichtig waren Musikvideos dann für die Musikgeschichte?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich denke sicherlich so diese Kommunikation der Popkultur hat durch das Musikvideo eine ganz eigene Blüte gefunden und natürlich auch alles, was daran hängt, also gewissermaßen Musik als Gesamtkunstwerk auch noch anders zu kommunizieren in medialer Form. Also es gibt ja ohnehin bei Diederichsen bekanntermaßen die Theorie der Popmusik als Gesamtkunstwerk. Und das ist natürlich etwas, das gilt nicht nur durch Musikvideos, aber sicherlich findet da eine andere Form von Kommunikation statt. Und es werden modische Inhalte bis hin zu Storylines und alles Mögliche kommuniziert. Und das ist ja auch etwas, was sich in populärer Musik total verankert hat. Und naja, mittlerweile ist das halt ins Internet abgewandert. MTV ist nicht mehr so bedeutend, aber trotzdem spielen natürlich Musikvideos, je nachdem, in welcher Musikszene man so unterwegs ist, noch eine große Rolle. Für andere Musikszenen gibt es diese Idee gar nicht, oder aber es entstehen natürlich auch Crossover. Also es gibt natürlich auch viele AkteurInnen im Bereich der neuen Musik, die sich diese Idee auch angeeignet haben und dann anfangen, irgendwie Crossovers zwischen Elektropop und E-Musik zu machen, die auch mit Musikvideoclips daherkommen. Aber es ist natürlich spannend zu sehen, wie sich auch dieses Genre von dem ersten Musikvideoclip Bob Dylan. Ich weiß nicht, ob Sie das mal gesehen haben, was ja wirklich sehr im Vergleich zu dem, was dann danach passiert ist, wirklich sehr, sehr spartanisch daherkommt. Was wirklich singt den Song und liest den singt den Text oder spricht den Text und hat einfach diese Karten, die abgezogen werden und that's it. Man sieht Bob Dylan in der Frontansicht und er hat seine Karten und man kann den Text mitlesen. Das ist es. Ja. Und dann ist natürlich auch in der ganzen Verbindung von gewissermaßen Filmkultur, die auch entsteht, ist das ja zu einem Genre geworden, wo gewissermaßen auch beliebige Topoi von, man denke zum Beispiel an Michael Jackson Thriller und die Aneignung des Zombie-Films, bis zu allen möglichen anderen Varianten, ja auch alle möglichen Genres der Filmgeschichte auch in Musikvideos verarbeitet wurden und gewissermaßen eigene Zugänge entwickelt wurden zu diesen Topoi, die sich in der Filmgeschichte entwickelt haben. Wie das dann in die Musik zurückspielt, ist auch eine interessante Frage. Also weil das ja, je nachdem in welcher Musikszene man unterwegs ist, gewissermaßen ohne einen Videoclip geht es nicht. Also der Song existiert gewissermaßen nicht, solange wir keinen Videoclip dazu haben oder zumindest zu einem sowas wie dem Titelsong eines Albums irgendwie zumindest eine Verarbeitung in Form eines Musikvideos haben. Das ist gewissermaßen Voraussetzung für die richtige Kommunikation des Inhaltes und natürlich haben wir danachgehend dann unterschiedlichste Projektionsebenen, die da dranhängen. Aber das ist schon etwas, was, denke ich, sehr musikszenenabhängig geblieben ist. Also Pierre Boulez hat nicht so viele Musikvideos gemacht, ist trotzdem ein bekannter Komponist geworden.
Ja, und ich musste auch gerade daran denken, dass das ja auch ein bisschen in die umgekehrte Richtung gegangen ist. Also Musikvideos haben sich orientiert am Film oder auch Anregungen aufgenommen. Aber viele sehr bekannte Regisseure haben auch mit Musikvideos angefangen, interessanterweise. Also zum Beispiel Denis Villeneuve, der jetzt gerade mit Dune in den Kinos war, der hat seine Karriere tatsächlich als Regisseur von Musikvideos angefangen. Mhm. So ging in beide Richtungen. Der Sprung zurück zu HIV ist jetzt irgendwie hart. Da finde ich jetzt auch keine gelungene Überleitung. Aber ich würde gerne vielleicht jetzt auch noch mal zum Schluss hin mit Ihnen darüber sprechen, wie sieht es eigentlich heute aus mit den Infektionszahlen? Wo stehen wir da? Vielleicht können Sie dazu noch mal was sagen. Welche Rolle spielt HIV heute? Es gibt ja immer noch täglich neue Infektionen, auch bei uns.
Ja, das definitiv. Man muss natürlich sehr, sehr stark unterscheiden zwischen den weltweiten Zahlen und den deutschen Zahlen, weil wir weltweit natürlich ein ganz anderes Bild haben als in Deutschland. Wir gelten ja als Niedrigprävalenzland, also hier ist HIV eher selten als in anderen Ländern. Weltweit gesehen ist es so, dass wir 88 Millionen Infizierte haben seit Beginn der HIV-Epidemie und davon leben aktuell noch fast 40 Millionen. Man muss die umgekehrte Medaille natürlich dann betrachten, wie viele dann auch letztendlich gestorben sind. Zum Glück ist das heute nicht mehr der Fall, sondern wir sprechen davon von Menschen, die mit HIV leben. Wir haben gute Therapien, wir können den Virus unterdrücken, wir können das Immunsystem wieder in den meisten Fällen wieder normalisieren und die Menschen können eine ganz normale Lebenserwartung mit dieser Erkrankung haben. Wir haben aber jedes Jahr natürlich neue Infizierte. Und wenn man sich jetzt die neuesten Zahlen vom RKI jetzt einmal für Deutschland anguckt, dann sieht man, dass 2022 doch es wieder zu einem kleinen Anstieg der Zahlen gekommen ist, der neuinfizierten Zahlen. Wir wissen aktuell nicht ganz genau, ob das vielleicht einfach dieser Dip, der im Rahmen der Covid-19-Pandemie entstanden ist, ob der jetzt einfach wieder aufgeholt wurde. Die sind ungefähr auf präpandemischen Level jetzt angestiegen. Aber man kann schon sehen, dass in bestimmten Gruppen es zu einem leichten Anstieg gekommen ist. Wir haben erfreulicherweise einen Rückgang der Neuinfektionszahlen bei homosexuellen Männern, die ja in Deutschland die Hauptrisikogruppe sind, die mit HIV leben. Wir haben dort, je nachdem, welche Gruppe man betrachtet, Prävalenzen fast bis zu 10% in dieser Gruppe. Und dadurch, dass wir jetzt die PrEP entwickelt haben, die ich vorhin schon ganz kurz angesprochen habe, also diese Präexpositionsprophylaxe für HIV, kann man dort einen Rückgang sehen bei diesen Menschen. In den anderen Gruppen, also bei den heterosexuellen Menschen und auch bei den drogeninjizierenden Personen, sieht man allerdings eine leichte Zunahme, vor allem bei den drogeninjizierenden Personen seit ein paar Jahren. Und das macht natürlich schon Sorgen. Zweiter Punkt, der einfach sehr wichtig ist und den wir auch immer noch nicht in Deutschland im Griff haben, ist die Anzahl der Personen, die mit HIV diagnostiziert werden und die dann im späten Stadium diagnostiziert werden. Das sind 33%, und das ist ein leichter Rückgang, aber immer noch sehr hoch. Das heißt, jeder dritte Mensch, der mit HIV diagnostiziert wird, hat schon eine fortgeschrittene Erkrankung und damit auch ein erhöhtes Risiko, daran zu versterben oder Komplikationen zu haben, ein Krankenhaus zu benötigen und natürlich auch höhere Kosten fürs Gesundheitswesen zu bedeuten. Wir haben 18% der Neudiagnosen im Stadium AIDS, also dem Endstadium der Erkrankung. Und das finde ich sehr dramatisch. Und wir sehen jedes Jahr bei uns in der Klinik auch Menschen, die sehr, sehr niedrige CD4-Zellen haben, also als Hinweis darauf, dass das Immunsystem stark geschwächt ist und die dann auch mit anderen gesundheitlichen Problemen, mit anderen Infektionen, zum Teil auch der Vielzahl an Medikamenten, die sie dann brauchen, um diese Infektion zu bekämpfen, Probleme aufweisen, sodass eigentlich heute auch immer noch es sehr, sehr wichtig ist, zum einen natürlich HIV-Infektionen zu verhindern. Das sollte unser vorgängiges Ziel sein. Da ist Aufklärung sehr wichtig, da ist die Weiterverbreitung der PrEP sehr, sehr wichtig, aber auch das regelmäßige Testen bei Menschen, die wechselnde Geschlechtspartner haben und Partnerinnen. Und da bieten wir auch in Lübeck ein mittlerweile niederschwelliges System an. Wir sind sehr, sehr glücklich, dass wir seit jetzt fast einem Jahr in Lübeck am Bahnhof in den Räumlichkeiten der Lübecker AIDS-Hilfe den Moin Checkpoint anbieten können, wo man einfach Mittwochnachmittag hingehen kann und sich testen lassen möchte auf HIV und andere sexuell übertragbare Infektionen. Und man muss sich nicht anmelden und man kann auch anonym bleiben, was viele ja auch wünschen in dem Kontext. Ja, neben der Prävention ist sicherlich auch wichtig, dass wir die HIV-Infektion entdecken. Und das ist so, dass wir in Deutschland ungefähr 92%, also es sind natürlich statistische Schätzungen, ungefähr 92% aller Menschen, die HIV haben, diagnostiziert haben, was aber auch bedeutet, dass 8% nicht diagnostiziert werden und irgendwo mit uns leben und noch nichts von ihrer Erkrankung wissen. Und da ist es natürlich sehr, sehr wichtig, auch die Gruppen zu identifizieren, die wir jetzt bisher verpasst haben, die dann auch die Gefahr haben, dann irgendwann sehr spät auch zu diagnostiziert zu bekommen und dann halt gesundheitliche Probleme zu bekommen. Und da versuchen wir natürlich dran zu arbeiten, die auch zu diagnostizieren. Mit den Therapien konnten wir jetzt mittlerweile halt dafür sorgen, dass wenn Menschen, die HIV haben und eine Therapie einnehmen, was in Deutschland bei 99% aller HIV-positiven Personen ist, der Fall ist, und von denen sind auch 96% so gut eingestellt von der Therapie her, dass sie nicht ansteckend sind. Das heißt, der Virus im Blut ist so niedrig nachweisbar, sodass sie nicht beim Geschlechtsverkehr zum Beispiel ansteckend sind, dass sie ein Kind gebären können, ohne dass das infiziert wird und so weiter und so fort. Das hat ja ganz viele verschiedene Konsequenzen. Und das führt natürlich auch dazu, dass die Übertragungen reduziert werden.
Da hat sich in der Forschung ja wahnsinnig viel getan seit den 80ern, muss man wirklich sagen,
ja,
dass das
zum
jetzt
Glück
möglich
ja,
ist.
Ja, 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 genau.
Gott sei Dank, vielleicht gibt es dann auch irgendwann einen Impfstoff, wer weiß, wenn weiterhin daran gearbeitet wird und Gelder auch in die Forschung fließen. Ich würde jetzt gern nochmal als Abschlussrunde einfach nochmal von Ihnen allen gerne hören. Was nehmen Sie ganz persönlich aus den 80ern mit? Wenn Sie so darauf schauen. Herr Bartels, ich darf das so offen sagen, Sie als Ältester hier in der Runde, vielleicht mögen Sie anfangen.
Ich nehme mit, dass das jetzt aus meinem Gebiet, in dem Speziellen, das Wort Strahlung massiv in die Gesellschaft und in das Bewusstsein gekommen ist, in jeder Form. Und seitdem auch bei allem Wissen, das wir darüber haben, bei aller Ignoranz, die wir darüber erleben, seitdem auch das Thema Strahlung massiv, das Wort Strahlung massiv missbraucht wird. Mhm. Weil wir haben es im Esoterikbereich, strahlende Steine und so weiter. Es strahlt vieles, aber Steine strahlen nicht. Das ist einfach Unfug. Gut, das ist harmloser Unfug. Aber eine Bekannte von mir wurde von einer Lebensberatung darauf hingewiesen, dass ihre PV-Anlage auf dem Dach ja strahlt und sie davon schon Krebs bekommen hätte. Und das ist natürlich gefährlicher Unfug. Und das neben all den Risiken, die wir beim Strahlen noch gar nicht wissen, habe ich das Gefühl, dass seit den 80er Jahren, wo das Thema so auf uns hereingeprasselt ist, viele durch Missbrauch dieser physikalischen Begriffe und durch Unwissen und bewussten Missbrauch auch eine Panik verursachen und Menschen in Angst und Schrecken versetzen, sodass ich dieses Risiko fast schon höher einschätze als tatsächliche Risiken jetzt im Bereich Handy und so weiter. Und das beobachte ich mit Sorge. Und wir haben hier wieder das Thema Aufklärung dringend notwendig. Und das ist seit den 80er Jahren passiert, wo Strahlung auch als Kampfbegriff und als Schreckensbegriff auch an unangebrachten Stellen gebraucht wird. Das nehme ich Bezug auf Strahlung mit.
Frau Waldeck, machen wir in umgekehrter Reihenfolge alterstechnisch weiter.
Genau. Ja, also eigentlich, wenn man auf die HIV-Pandemie guckt, dann sind es eigentlich zwei Sachen. Das eine ist, wie immer wieder die Menschheit von so einer Erkrankung in Anführungsstrichen überrascht werden kann. Retrospektiv wissen wir, dass so der Spillover von HIV wahrscheinlich irgendwann um 1910 entstanden ist. Und
so früh schon.
Und die ersten Fälle jetzt retrospektiv durch Biopsiedaten wahrscheinlich 59, also die ersten Patienten 1959 schon da waren und sich dann von Afrika über Haiti weltweit verbreitet haben. Also man wusste lange gar nicht, dass es das überhaupt gibt, bis es zu diesem Ausbruch kam, was sehr spannend ist. Auf der anderen Seite hat es auch gezeigt, was wir als Menschen und die menschliche Forschung, Wissenschaft und Entwicklung auch möglich gemacht haben, dadurch, dass wir gute Therapien entwickeln und eine Erkrankung so gut mittlerweile therapieren können, auch wenn wir es noch nicht geschafft haben, sie auf einem Niveau zu bringen, wo man wirklich davon sprechen kann, dass sie so stark zurückgedrängt wurde. Aber ich hoffe, dass wir dort noch hinkommen und auch weiterhin gute Möglichkeiten entwickeln werden, um das zu schaffen.
Und last but not least, Herr Hein, was nehmen Sie aus den 80ern mit?
Also ich denke, was ja, ganz wichtig ist in den 80ern, ist natürlich die fortschreitende Digitalisierung der Medientechnologie und der Auswirkungen für die künstlerische Praxis. Und das geht natürlich von jetzt Beispielen wie MIDI oder digitaler Produktion von Klang, Digitalisierung von Klangstudios und so weiter, hin bis zu solchen Dingen wie Medienkunst, die ja dann besonders auch in den 90er Jahren so als solche auf den Plan getreten ist, aber da ja auch ihre Ursprünge hat. Und natürlich auch die ganze Thematik von KI, Musikinteraktion, was ja nun auch etwas ist, was ich ja auch, womit ich mich viel beschäftige, und kybernetisierte musikalische Praxis, die eben digital getragen ist. Das sind natürlich alles Themen, die in den 80er Jahren total auf den Plan treten. Und ja, unsere Gegenwart jetzt im Bereich elektronischer Musik und Computermusik nach wie vor auch sehr bestimmen, und insofern sind die 80er Jahre nicht tot, sie leben weiter.
Unbedingt. Ja, wir allerdings sind am Ende unserer kleinen Folge zu den 80er Jahren angekommen. Es war eine sehr spannende Runde, fand ich. Wirklich, hat nochmal gezeigt, was für viele Themen in den 80ern angestoßen worden sind, die uns ja auch bis heute begleiten. Wenn Sie, liebe HörerInnen, jetzt denken, schade, dass es schon vorbei ist, keine Sorge. Im nächsten Monat geht es weiter mit den 90ern. Da wird meine Kollegin dann mit sicherlich auch interessanten Gästen über die 90er sprechen. Wann wir uns wieder hören, das kann ich Ihnen noch nicht sagen, aber es wird sicherlich bald soweit sein. Und wenn es Ihnen gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn Sie uns eine Bewertung dalassen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Ich bedanke mich bei meinen Gästen und sage Tschüss und bis bald.
Gedankensprünge. Ganz Ohr für Forschung, Kultur und Gesellschaft.